Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Medientag.
Doch, doch, das hätte was, oder? Star sein. Berühmter Schauspieler. Ja, in so richtig tollen Filmen mitspielen, Star Wars oder sowas, als der gute Held und dann auf dem roten Teppich an den Fotografen vorbeilaufen, durchs Blitzlichtgewitter. Autogramme geben und hey, kann ich ein Selfie mit dir machen? Na klar. Oder im Theater, auf der Bühne vor hunderten Leuten stehen und wenn der letzte Akt zu Ende ist, dann... Ja. Schauspieler sein. Das wäre was, oder? Aber viele wollen Schauspieler werden und nur wenige Schauspieler werden tatsächlich berühmt. Wie ist das? Ein Leben als Schauspieler oder Schauspielerin? Wir stellen den Beruf gleich mal vor in diesem Kakadu. Außerdem haben wir noch einen Filmtipp und wir machen natürlich weiter mit dem Ernährungsmonat September und hören, warum Zucker durchaus wichtig für uns ist. Ich bin Paulus. Wenn wir hier Filme vorstellen im Kakadu, dann sind das ja ganz oft Geschichten, die es vorher schon als Bücher gab. Was weiß ich, ist ja bei Filmen sowieso oft so. Harry Potter, ne? Charlie und die Schokoladenfabrik, Neues aus Mullewab und so weiter und so fort. Irgendwie setzen die Filmproduzenten bei Kinderfilmen gerne auf Geschichten und Figuren, die man schon kennt. Sie trauen sich irgendwie nicht, Geschichten nur für die Filme zu entwickeln, weil sie Angst haben, dass solche Filme dann nicht genug Leute ins Kino locken. Die sagen dann vielleicht, kenne ich nicht, will ich nicht hin. Und wenn sie zu wenig Leute ins Kino locken, dann auch zu wenig Geld einspielen. Das ist eigentlich schade. Das haben sich auch ein paar Leute gedacht und die Initiative Der besondere Kinderfilm gegründet. Und diese Initiative fördert Filme und Drehbücher mit extra dafür neu ausgedachten Geschichten. Zwei Filme, die so gefördert wurden, sind schon ins Kino gekommen. Winnetous Sohn und Ente gut, alles gut. Donnerstag kommt dann ein dritter Film dazu. Er heißt Auf Augenhöhe. Kakadu-Filmfrau Gabriela Grunwald hat den Film gesehen, gemeinsam mit Tom und Robin. Und ich verrate jetzt mal schon, sie alle waren total begeistert.
Michi ist ein Junge, der eigentlich ein ziemlich großes Herz hat und der auch sich nicht so viel gefallen lässt, wenn jemand ihn ärgert.
Der Michi ist ein Junge, der nicht sehr viele Freunde hat, weil er sehr speziell ist. Und er hatte ja ein Zimmer mit seinem Freund, das war sein einziger Freund.
Michi lebt in einem Kinderheim. Eines Tages findet der 10-Jährige einen Brief seiner verstorbenen Mutter, den sie an einen Mann namens Tom geschrieben hat.
Lieber Tom, manche Dinge lassen sich leichter schreiben als sagen. Ich habe heute festgestellt, dass ich schwanger bin. Du weißt so gut wie ich, dass wir keine Familie sein können. Wir können ja noch nicht einmal ein Paar sein. Du bist ein wunderbarer Mensch, aber es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mich verstehen.
Dieser Tom muss sein Vater sein, ist Michi überzeugt. Voller Freude und Sehnsucht schreibt er dem Unbekannten, da er ihn zu Hause nicht angetroffen hat.
Hallo Herr Lamprecht, ich weiß von meiner Mama, dass Sie mein Vater sind. Ich würde Sie sehr gerne kennenlernen und hoffe, bei Ihnen ist es genauso. Freundliche Grüße von Ihrem Sohn Michi Armbruster.
Tom Lamprecht ist völlig überrascht, als er so von seiner Vaterschaft erfährt. Natürlich freut er sich einerseits darüber, aber andererseits ist er verunsichert, denn...
Michis Vater ist ein Kleinwüchsiger, hat schwarze Haare, ein Bart, also Stoppelbart.
Die Wohnung, die ist halt ziemlich klein, auch die Waschbecken und so sind ja auch ziemlich klein. Das Sofa war auch sehr niedrig.
Wie wird Michi reagieren, wenn er herausfindet, dass sein Vater kleinwüchsig ist, fragt sich Tom und fährt nervös ins Kinderheim. Dort trifft er Michi beim Spielen an. Michi ist sprachlos, als er begreift, dass der Mann, der genauso groß ist wie er selbst, sein Vater ist. Die anderen Heimkinder machen sich über die beiden lustig.
Hallo.
Was ist los, Michi? Stell uns doch mal vor.
Ey, ist aber nicht sehr höflich.
Und wie ist Ihr Name? Also, Michi Zwerg, Zwerg Michi. Ihr dürft euch jetzt küssen.
Ey, hört auf damit.
So endet die erste Begegnung zwischen Michi und seinem Vater mit einer riesigen Enttäuschung für beide. Tom fährt frustriert wieder weg. Aber die Kinder hören nicht auf, Michi zu ärgern. Dieser hält es nicht mehr aus und haut nachts ab. Der Polizei, die ihn aufgreift, erzählt Michi widerwillig, lieber er wohne bei seinem Vater. Denn ins Kinderheim will er auf keinen Fall mehr. Und Tom ist ganz schön erstaunt, als man Michi bei ihm vorbeibringt. Fürs Erste kann Michi im Gästezimmer schlafen.
Weißt du, ich habe noch nie ein eigenes Zimmer für mich alleine gehabt. Im Heim hast du nie deine Ruhe. Überall sind die anderen. Sogar im Bad. Kannst du mir was erzählen?
Was willst du wissen?
Von meiner Mama.
Was weißt du denn von deiner Mama?
Nicht sehr viel. Wie sie heißt, wie sie ausgesehen hat, wie alt sie war.
Naja, wie alt warst du, als sie gestorben ist?
5. Zu alt, um noch irgendwo unterzukommen. Die waren alle nur Babys.
Wie sich danach die Beziehung zwischen Michi und seinem kleinwüchsigen Vater entwickelt, das ist absolut sehenswert. Auf Augenhöhe ist ein ganz besonderer Kinderfilm mit einem besonders tollen Hauptdarsteller. Und ich hoffe, dass der Film deshalb von besonders vielen Kindern auch gesehen wird. Tom und Robin waren genauso begeistert.
Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, weil in der Art habe ich wirklich noch nie einen Film gesehen oder ein Buch gelesen oder so. Also ich würde den nochmal gucken.
Ich würde den auch nochmal gucken, weil der hat dieses Besondere, was manche Filme nicht haben. Das könnte wirklich passieren und das fand ich halt auch so besonders.
Auf Augenhöhe ab Donnerstag auch in eurem Lieblingskino. Alle Infos zum Film natürlich auf kakadu.de. Und wir haben ja gerade gehört, Gabriela Grunwald hat die Arbeit des Hauptdarstellers gelobt. Und tatsächlich, manchmal, wenn ich so einen tollen Film sehe mit tollen Schauspielern, dann denke ich, ach, das wäre was. Schauspieler sein. Bei mir ist das jetzt vielleicht ein bisschen spät, da nochmal umzuschwenken und es nochmal neu zu lernen. Aber bei Pina könnte das noch was werden. Die möchte tatsächlich Schauspielerin werden. Aber auch ihr ist klar, das wird man nicht einfach so. Wie wird man denn Schauspieler oder Schauspielerin? Und wie sieht der Alltag als Schauspielerin aus? Wie ist das, auf der Bühne zu stehen, vor vielen Menschen oder vor der Kamera zu stehen? Gut, dass wir im Kakadu gerade regelmäßig Medienberufe vorstellen. Heute eben Schauspieler. Regina Voss ist für den Kakadu ans Deutsche Theater nach Berlin gefahren, um dort Schauspieler zu treffen. Sie hat Pina mitgenommen, die eben unbedingt mal Schauspielerin werden will. Und schon im Aufzug auf dem Weg zum Interview wurde die zum Schauspielern aufgefordert.
Läuft, Aufnahme bitte?
Ja,
Warum sagst du nichts?
Ja, ich bin Pina,
Typisch Schauspieler, könnte man meinen. Kaum trifft man auf sie, muss man in eine Rolle schlüpfen, mitspielen. Doch das Schauspieler-Ehepaar Stokowski-Naumann ist angenehm normal.
So, dann stellen wir uns doch erstmal vor. Also ich bin Oliver Stokowski, bin Schauspieler im Deutschen Theater hier in Berlin.
Ich bin Lilian Naumann, Naumann-Stokowski eigentlich. Ich bin freischaffende Schauspielerin und die Ehefrau von Oliver.
Ich bin Pina, bin 11 Jahre alt und seit 2 Tagen auf dem Bertha von Suttner Gymnasium.
4. Etage, Tür öffnet.
Hier ist die Probenbühne.
Die Probebühne ist ein großer Saal. Hier probt der Schauspieler Oliver Stokowski mit seinen Kolleginnen und Kollegen das aktuelle Theaterstück Iphigenia auf Tauris von Goethe.
Welche Rolle haben Sie denn in diesem Stück?
Also ich spiele den König Thoas.
Und was muss man als Schauspieler, der einen König spielt, können?
Vor allen Dingen muss man es so rüberbringen, dass man einem den König abnimmt. Ne? Man muss sehen, dass man nicht die Fassung verliert und ruhig bleibt und dass der König eigentlich derjenige sein muss, der alles im Griff hat, bis es natürlich irgendwann bröckelt. Und dann wird der König auch zum Mensch. Und
eine Krone reicht nicht aus, um einen König zu spielen. Trotzdem helfen die Kostüme, wenn man sich als Schauspieler in eine Rolle hineinversetzt.
Oh ja.
Da fühlt man sich so ein bisschen so, wie wenn man sich als Kind so verkleidet. Man verkleidet sich doch gerne als Kind.
Ja.
Zieht die Klamotten der Eltern an oder die Uniform vom Vater. Mein Vater war Polizist. Und das ist was Schönes, sich so alte historische Sachen anzuziehen.
Manchmal ist man sogar enttäuscht, wenn man eine Rolle hat und dann kein aufregendes Kostüm bekommt, so eine Alltagsklamotte irgendwie, ja. Weil man möchte ja so gerne eben sich verkleiden und so in eine ganz andere Figur schlüpfen.
Doch der Arbeitsalltag besteht nicht nur aus Verkleiden und dem großen Auftritt.
Normale Probenzeiten sind von 10 bis 15 Uhr, je nachdem, und dann nochmal eigentlich von 19 bis 22 Uhr. Wenn man nicht gerade Vorstellungen hat, ist es so der Arbeitstag.
Und beim Film?
Beim Film ist es so, dass man meistens sehr früh anfängt, manchmal schon um 5 oder um 6. Und wenn man den ganzen Tag dran ist, also viele Szenen hat, dann kann das auch durchaus bis sehr spät abends um 8 oder auch um 22 Uhr dauern. Oder man hat auch mal Nachtdrehs. Allerdings ist jeder Tag völlig anders gestaltet und man bekommt immer erst am Abend vorher eine Dispo für den nächsten Tag, woraus man dann erfährt, wann man abgeholt wird, wann man dreht.
Abgeholt werden. Das klingt jetzt doch ein bisschen nach dem Glamour, den man im Kopf hat, wenn man das Wort Schauspieler hört. Nach rotem Teppich, Blitzlichtgewitter und Beifall.
Look to me, please.
Doch das alles muss noch ein bisschen warten.
Theaterstücke sind ja meistens ziemlich lang. Wie merkt man sich denn den ganzen Text?
Ich lerne den einfach auswendig. Ich lese mir das durch, Satz für Satz. Dann gehe ich wieder einen Satz zurück, dann mache ich 2 Sätze, dann mache ich 3, dann mache ich 4. Dann kann man vielleicht 1, 2, 3 Seiten am Tag lernen. Manche, die lernen schneller, manche langsamer, das Da gibt es kein Rezept.
Wie machen Sie das?
Ich brauche sehr viel Bewegung dafür. Das heißt, ich muss am besten spazieren gehen, Radfahren, sodass der Text, dass ich den abrufen kann, wenn ich auch andere Dinge mache. Oder abwaschen nebenher, das geht ganz gut. Später, wenn man dann die Szene hat, muss man ja auch Dinge parallel machen und kann sich nicht nur auf den Text konzentrieren.
Ich habe eine Frage. Ihr müsst ja auch manchmal auf Druck irgendwelche Gefühle oder Emotionen ausdrücken können, ohne dass es irgendwie gespielt aussieht.
Ja, das ist eine beliebte Frage. Das macht auch jeder ganz anders, aber am besten ist es, wenn man sich tatsächlich auch an Emotionen erinnert, die man selbst schon erlebt hat.
Wie habe ich mich gefühlt, als die anderen über mich gelacht haben? Ein eigenes Erlebnis und die dazugehörigen Gefühle versucht die Schauspielerin auf ihre Rolle zu übertragen. Von innen nach außen nennt Lilian Naumann diese Methode.
Und andere versuchen das von außen nach innen, indem sie das körperlich darstellen.
Dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich die Hände vors Gesicht schlage und weggucke oder anfange zu zittern, weil ich vielleicht jetzt gleich weine oder so. Dann ist das ein körperlicher Ausdruck, dass jemand sagt, guck mal, der ist traurig.
Wenn man das Gefühl hat, dass man einen Moment geschaffen hat, der tatsächlich lebendig war.
Das sind die schönen Augenblicke beim Drehen eines Films, erzählt Lilian Naumann. Oder abends auf der Bühne, ergänzt Oliver Stokowski.
Wenn man eine Premiere gespielt hat und es ist alles gut gegangen und die Leute applaudieren und sind froh und glücklich und gehen lächelnd nach Hause und man hat einen schönen Applaus, dann ist das ein sehr schöner Moment, dass man die Belohnung bekommt am Ende des Abends.
Applaus für Regina Voss und Pina, die für uns am Deutschen Theater in Berlin waren. Was ist süßer als ein Katzenbaby? Was ist süßer als ein Lämmchen, ein Babyfaultier und ein Hamster zusammen? Ha? Idee? Zucker, ja. Süßer geht's gar nicht. Im Ernährungsmonat September schauen wir uns ja alles rund ums Essen und Trinken an hier im Kakadu. Bei Zucker, da hören wir ja immer mal wieder, total ungesund, Gift für den Körper. Aber ist das tatsächlich so? Sind Süßigkeiten per se ungesund? Ricarda Zunk hat sich mal mit dem Zucker für uns beschäftigt und eine Tafel Schokolade aufgemacht.
Zart und verlockend ist der Duft, der verströmt, wenn man eine Tafel Schokolade bricht. So manch einem läuft das Wasser im Munde zusammen, schon beim Gedanken an süße Leckereien. Die Auswahl ist schließlich riesig.
Vollmilchschokolade, weiße Schokolade, Zartbitterschokolade,
Schaumküsse, Waffeln,
Marshmallows, Geleefrüchte, Torte,
Donuts, Muffins, Karamellbonbons,
Nougatpralinen, kandierte Früchte.
In all diesen verführerischen Dingen steckt Zucker. Eine gute Nachricht vorweg, Zucker ist kein Gift, sagt Ernährungsexperte Professor Jan Debritz von der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin in Rostock.
Also Zucker gehört eigentlich streng genommen zu unseren Nahrungsmitteln, also Lebensmitteln. Und es handelt sich dabei neben verschiedenen anderen Zuckerarten um ein süß schmeckendes, kristallines Lebensmittel. Und in Deutschland wird der überwiegend gehandelte Zucker aus der Zuckerrübe gewonnen.
Damit der Mensch gesund bleiben kann, braucht sein Körper Energie. Diese Energie steckt zum Beispiel in Zucker.
Letztlich benötigen alle Zellen Zucker zu irgendeinem Zeitpunkt.
Die meisten Organe können ihre Energie zwar auch aus Fett gewinnen, ein Organ aber kann das nicht, das Gehirn. Es braucht puren Zucker.
Das ist wie in einem kleinen Kraftwerk. Also ich brauche Energie, um zu denken, um meine Muskeln zu bewegen, um die richtigen Signale an die verschiedenen Arme, Beine und so weiter, Augen im Körper zu senden.
Das Gehirn des Menschen verbrennt pro Tag 100 bis 140 Gramm Zucker. Das sind etwa 14 Esslöffel voll. Das heißt nicht, dass man diese Menge Zucker jeden Tag löffeln muss. Es heißt auch nicht, dass das Gehirn jeden Tag Schokolade oder Karamellriegel braucht, um am Leben zu bleiben. Denn Zucker steckt nicht nur in Süßigkeiten, sondern zum Beispiel auch in Brot, Brötchen, Nudeln, Reis, Kartoffeln, in Obst und Gemüse.
Also letztlich steckt halt Zucker in vielen Produkten drin, die aus pflanzlichen Materialien bestehen. Und Brot wird ja aus Getreide gebacken, ist ja auch eine Pflanze.
Wer sich ausgewogen ernährt, der gibt seinem Gehirn damit automatisch ausreichend Zucker. Auch ohne Süßigkeiten. Allerdings, in manchen Situationen macht ein Stück Schokolade einfach mehr Sinn.
Zum Beispiel beim Hausaufgaben erledigen.
Ja, manchmal mache ich das so bei Mathe oder auch besonders, wenn das neu ist. Ich esse dann Schokolade und dann wird das irgendwie besser mit dem Nachdenken.
Der Zucker, der in der Schokolade steckt, wird vom Körper schneller in Energie umgewandelt als der aus einer Scheibe Brot.
Also am einfachsten ist es, wenn der Körper Glucose, also Traubenzucker, direkt zugeführt bekommt. Und Süßes gilt nicht ohne Grund als Nervennahrung, denn der Zucker gelangt sehr schnell über den Darm ins Blut und von dort aus ins Gehirn.
Also ich spiele Fußball und wenn wir Punktspiele haben oder Training, dann nehme ich halt auch Traubenzucker, weil dann fühlt man sich energievoller. Ist man halt auch im Training viel konzentrierter und dann kann man das auch viel besser schaffen.
Zucker ist eben nicht gleich Zucker. Wer Süßes liebt, der findet aber neben Hausaufgaben und sportlichen Wettkämpfen noch viele andere Gelegenheiten zum Naschen. So geht es auch den Kakadu-Hörern von der regionalen Schule in Möllenhagen in Mecklenburg.
Wenn ich von der Schule nach Hause komme, da nasche ich gerne mal.
Wenn man vor dem Fernseher sitzt und einen spannenden Film guckt. Eigentlich fast immer, aber meistens nachts.
Wirst du dann wach oder was?
Ja.
Der Mensch liebt Süßes. Forscher vermuten, dass das schon seit Urzeiten so ist. Als die Menschen noch auf die Jagd gingen, gab es nur wenige Nahrungsmittel, die süß schmeckten. Wenn sie aber in der freien Natur etwas Süßes fanden, zum Beispiel Beeren, dann stellten sie fest, was süß ist, das schmeckt und darf gegessen werden.
Weil für gewöhnlich süß schmeckende Nahrungsmittel gut verträglich sind und auch einen Anhalt dafür darstellen, dass sozusagen der Energielieferanten drinstecken. Insofern ist es vielleicht sogar schon seit Urzeiten so, dass es angeboren ist und dass es den Menschen schützen sollte.
Die Natur sorgte schließlich dafür, dass süß der erste Geschmack ist, den ein Mensch überhaupt erlebt. Die Muttermilch, die ein Säugling trinkt, schmeckt süß. So wird der süße Geschmack schon für ein Baby zu einem angenehmen Erlebnis. Kein Wunder, dass es oft auch später im Leben schwerfällt, auf die süßen Dinge zu verzichten.
Ich wollte eigentlich eine Schokolade in mein Zimmer mitnehmen für 3 Tage, aber trotzdem hielt die nur für 3 Stunden.
Was also tun, wenn der Appetit auf Süßes kommt?
Sollte man zunächst seinen Zuckerhunger über gesunde Nahrungsmittel stillen. Erdbeeren zum Beispiel sind ja auch sehr süß. Und oft können Kinder, wenn sie sozusagen Erdbeeren gegessen haben, haben sie danach gar nicht mehr so einen Heißhunger auf Süßigkeiten.
Sich völlig zuckerfrei zu ernähren, wäre keine gute Idee. Denn dann müsste man auch auf Brot, Obst und Gemüse verzichten. Ohne Schokolade und Kekse käme der Körper zwar zurecht. Trotzdem. Ein Leben ganz ohne Süßigkeiten?
Ein Leben lang vielleicht nicht so, aber über längere Zeiten schon, ja.
Also ein Leben ohne Süßigkeiten wäre vorstellbar, aber für mich irgendwie nicht machbar.
Und das muss auch gar nicht sein.
Weil Essen soll ja auch Spaß machen. Also man muss halt nur darauf achten, dass man ausgewogen sich ernährt. Da kann man durchaus auch mal einen Schokoriegel beißen.
In diesem Sinne.
Und ich habe jetzt gar keinen Schokoriegel hier. Ricarda Zunk war das über Zucker. Übrigens, weil manche Leute sehr, sehr gerne süß essen, aber nicht so viel Zucker und damit Kalorien zu sich nehmen wollen, nehmen sie Zuckerersatzstoffe. Das sind Süßstoffe, die süß machen, aber eben nicht dick. Einer davon heißt Stevia. Hier ist der Eintrag im Kakadu-Ernährungslexikon.
Knusper, knusper, knäuschen, wer knabbert am Stuck von meinem Häuschen?
Ich? Hänsel. Ist da eigentlich Stevia drin?
Für mich klingt das irgendwie wie so ein Nachname.
Und Stevia, da dachte ich am Anfang, so wie Steak irgendwie.
Ich glaube, Stevia ist auch sowas wie Zucker. Also meine Mutter nimmt das auch manchmal, weil sie nicht so viel Zucker essen will. Und das ist dann irgendwie aus Pflanzen gemacht.
Stevia ist ein natürlicher Süßstoff, der aus der Pflanze Stevia rebaudiana gewonnen wird. Diese Staude wächst in Südamerika, in Brasilien und Paraguay. Ihre süße Wirkung war bereits den Ureinwohnern bekannt. Sie benutzten Stevia außerdem als Heilpflanze. Man nennt sie übrigens auch Honigkraut oder Süßkraut. Mit Stevia werden hauptsächlich Joghurts und Säfte gesüßt. Die Süße soll gesünder sein als die von Zucker, da sie keine Kalorien liefert, die Zähne nicht angreift und nicht das Blut belastet. Meistens wird aus den Blättern der Pflanze Pulver hergestellt, das aber nur in kleinen Mengen benutzt werden sollte, zum Beispiel beim Kuchenbacken. Denn Stevia schmeckt 300 Mal süßer als Zucker.
Lecker Schmecker, Doppeldecker, lecker Schmecker, Doppeldecker, lecker Schmecker, Doppeldecker, lecker Schmecker, lecker.
Und jetzt ist Zeit für eine kleine Köstlichkeit.
Oh, na, Dem scheint Stevia ja zu schmecken. Conny Seliger war das über Stevia. Das war der Kakadu am Dienstag. Morgen gehen wir im Musiktag mit Mozart und Bach wandern und mit Justin Bieber auf Tournee. Oder Moment, gehen wir mit Justin Bieber wandern und mit Mozart und Bach auf Tournee oder mit Justin Bieber und Mozart an den Bach? Ich bin verwirrt. Egal, hören wir morgen ab 15 Uhr hier in diesem Kakadu. Ins Studio wandert gleich Dirk Schneider, er macht die Tonart, das Musikmagazin am Nachmittag. Ich bin Paulus, einen schönen Tag euch noch. Genießt den Spätsommer. Bis morgen. Tschüss.